Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Rücktritt in Iran, der Chefverhandler im Atomstreit mit dem Westen geht. Wir fragen, ob das an der iranischen Position etwas ändert. Forderung an Peking, die großen Industrieländer verlangen eine Aufwertung der chinesischen Währung. Demonstration in Rom, Hunderttausende protestieren gegen Rentenkürzungen und Sozialabbau. Demonstration auch im Nordirak. Die Kurden wollen sich gegen einen allfälligen türkischen Einmarsch verteidigen. Streik an Bulgariens Schulen. Die Lehrer wollen höhere Löhne und eine Reform des veralteten Bildungswesens. Kurskorrektur der Weltbank. Sie stellt das Thema Landwirtschaft ins Zentrum. Und Rush Limbo. Der Mann produziert unter anderem Schmutz. Jetzt vergoldet er ihn. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Barbara Büttner.
Der iranische Atomunterhändler Ali Larijani hat sein Amt niedergelegt. Er wolle sich auf andere Tätigkeiten konzentrieren, sagt ein Regierungssprecher in Teheran, ohne konkrete Gründe für den Rücktritt zu nennen. Larijani hatte des Öfteren um seine Demission gebeten. Beobachter führen die Amtsniederlegung auf Differenzen mit Irans Präsident Mahmoud Ahmadinejad zurück. Larijani vertrat in internationalen Verhandlungen die Position seines Landes im Streit um das Atomprogramm. Er galt, verglichen mit Ahmadinejad, als moderater und diplomatischen Lösungen gegenüber aufgeschlossener. Die USA werfen Iran vor, Atomwaffen bauen zu wollen. Teheran spricht dagegen von Atomtechnologie zur Gewinnung von Energie. Mit einer Mahnung zur Wachsamkeit haben die 7 führenden Industriestaaten, die USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland, ihr Treffen in Washington beendet. Zwar sei die Weltwirtschaft weiterhin robust, doch die Unsicherheit auf den internationalen Finanzmärkten werde wahrscheinlich noch einige Zeit anhalten. Die Finanzminister der G7-Staaten kritisierten zugleich China. Es müsse seine Währung schneller aufwerten. Aus Washington, Markus Mucklin.
Unter sich sehen die G7-Finanzminister wenig Probleme. Sie äußern sich weder über den schwachen Dollar noch über den tiefen Kurs des japanischen Yen besorgt. Und schon gar nicht üben sie Kritik an den USA wegen der Hypothekarkrise, die nun auf die Weltwirtschaft übergreift. Die Finanzminister der 7 großen Wirtschaftsmächte erwähnen aber China namentlich. Es müsse seine Währung schneller aufwerten als bisher, nur so könne er seinen großen Handelsüberschuss abbauen, den die USA und neuerdings auch die EU als größtes Problem der Weltwirtschaft ansehen. China reagierte prompt. Es werde dem Druck nicht nachgeben, erwiderte die stellvertretende Zentralbankchefin Wu Xiaoling in Washington und meinte, China werde seine Währungspolitik nur langsam liberalisieren, denn eine abrupte Aufwertung würde den chinesischen Aufschwung gefährden. Und wie der IWF in seinem jüngsten Bericht zur Lage der Weltwirtschaft ausführte, ist es nicht zuletzt China zu verdanken, dass die globale Wirtschaft auch nächstes Jahr wächst. Der chinesische Yuan hat in den letzten 2 Jahren gegenüber dem Dollar um 10% an Wert gewonnen. Dennoch hat China seinen Handelsüberschuss gegenüber dem Ausland weiter erhöht.
In Rom haben Hunderttausende von Anhängern der italienischen radikalen Linken und Kommunisten gegen geplante Reformen demonstriert. Die Reformen betreffen vor allem das Rentensystem sowie staatliche soziale Leistungen. Mit ihrer Protestaktion wollen die Teilnehmer außerdem Ministerpräsident Romano Prodi und seine Mitte-Links-Regierung dazu drängen, sichere Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen. Die Organisatoren des Protests sprechen von 700.000 Kundgebungsteilnehmern. In der nordirakischen Grenzstadt Sacho haben mehrere tausend Kurden gegen eine drohende türkische Militäraktion protestiert. Die Demonstranten kündigten an, ihr Territorium verteidigen zu wollen. Es seien 15.000 Menschen auf die Straße gegangen, teilten die lokalen Behörden mit. In den vergangenen Tagen fanden bereits 2 Großdemonstrationen statt. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon rief alle Beteiligten dazu auf, in dieser kritischen Situation Zurückhaltung zu üben. Die Türkei droht mit einer Invasion in Nordirak, um Rebellen der kurdischen Untergrundorganisation PKK zu bekämpfen. Ein unerlaubter Transport von Atomsprengköpfen der US-Luftwaffe hat 4 Kommandanten die Stelle gekostet. Außerdem wurde weiteren 65 Air Force-Angehörigen die Erlaubnis entzogen, Nuklearwaffen zu bedienen. Das teilte die US-Luftwaffe mit. Bei dem Vorfall Ende August waren irrtümlich Marschflugkörper mit einsatzfähigen atomaren Sprengköpfen an einem Kampfflugzeug befestigt worden, das anschließend über die USA flog. Die Piloten wussten nichts von ihrer gefährlichen Fracht. In diesem Fall seien Vorschriften nicht eingehalten worden, kritisiert ein Luftwaffengeneral. Die öffentliche Sicherheit sei aber nie in Gefahr gewesen. In Burma hat die Militärjunta nach fast einem Monat die Ausgangssperre in der Hafenmetropole Rangoon aufgehoben. Die Ausgangssperre war verhängt worden, nachdem Zehntausende Burmesen an Protesten teilgenommen hatten, die von den buddhistischen Mönchen organisiert wurden. Die Armee schlug die Proteste nieder, mindestens 13 Menschen wurden getötet und mehr als 3000 festgenommen. Die größte deutsche Insel, die Ferieninsel Rügen, ist nach 3 Jahren Bauzeit ab sofort über eine neue Autobrücke erreichbar. Die Rügenbrücke ist mehr als 4 Kilometer lang, kostete 125 Millionen Euro und gilt als das derzeit größte Brückenbauwerk Deutschlands. Sie soll den zahlreichen Feriengästen eine Reise ohne Staus auf Rügen ermöglichen. Umweltverbände warnten vor gravierenden Folgen für die Landschaft der Insel. 2 Männer, die sich ohne Fahrausweis ans Steuer gesetzt haben, haben in den Kantonen Genf und Zürich schwere Autounfälle verursacht. In einem Auto, das bei Perli im Kanton Genf von einer Brücke auf die Autobahn A1 gestürzt war, verbrannten am Freitagabend 3 junge Männer. Ein 4. konnte sich aus dem Fahrzeug retten, bevor dieses Feuer fing und explodierte. In Hochfelden im Kanton Zürich verursachte ein 17-Jähriger ebenfalls gestern Abend eine Frontalkollision, bei der er und 4 weitere Personen erheblich verletzt wurden. Der Teenager sei zu schnell gefahren, teilte die Polizei mit. Und nun fasst Fritz Bischoff das sportliche Geschehen des heutigen Tages zusammen.
Tennis. Roger Federer steht beim Turnier in Madrid im Finale und trifft dort auf David Nalbandian. Im Halbfinale gewann der Schweizer 6-4 und 6-4 gegen den Deutschen Nicolas Kiefer. Justine Henin erreicht zum 2. Mal nach ihrem Sieg im Jahr 2003 den Finale des Turniers in Zürich. Die Weltranglistenerste schlug die Tschechin Nicole Vaidisova 3-6, 6-3 und 7-5. Finalgegnerin ist Tatjana Golovin, die gegen Francesca Schiavone 6-0 und 6-4 siegte. Fußball: Binningen aus der 2. Liga verliert im Göpp 16. Final 1-6 gegen den FC Basel. Motorrad: Zum 8. Mal in dieser Saison startet Tom Lüthi aus der 2. Reihe zu einem Grand Prix. In Malaysia erreichte er in der 4. Literklasse den 6. Rang. In der 8. Literklasse fuhren Dominik Eggeter und Randy Krummenacher auf die Startplätze 22 und 23. Und Snowboard: Die Schweizer Alpinen vermögen noch keine Akzente zu setzen. Bester beim Parallelslalom in Sölden wurde Heinz Inniger als 9. Rang 10 gab es für Roland Haldi.
Die weiteren Themen: Larijanis Abgang. An Irans harter Haltung in der Atomfrage ändert sich nichts, aber Präsident Ahmadinejad wird geschwächt. Kreide statt Computer. Bulgariens Bildungswesen ist rückständig. Eine Reportage vom Lehrerstreik. Bank und Bauern. Eine Stärkung der Landwirtschaft sei Voraussetzung für die Entwicklung armer Länder, sagt die Weltbank. Und der Millionenbetrag für einen simplen Brief und was er über die politische Kultur der USA aussagt. Echo der Zeit. Irans Chefverhandler in den Atomgesprächen mit dem Westen tritt also zurück. Wir haben in den Nachrichten darüber berichtet. Zu den Hintergründen des Rücktritts von Ali Larijani gibt es keine offiziellen Informationen. Hinter vorgehaltener Hand heißt es jedoch, Larijani und Präsident Ahmadinejad hätten Differenzen gehabt über das weitere Vorgehen im Atomstreit. Wie glaubhaft ist das? Das fragte ich unseren Korrespondenten Werner van Gent.
Das ist sehr glaubhaft, denn man hat in den letzten 10 Tagen schon gesehen, dass der mächtigste Mann im Mullah-Staat, Ayatollah Ali Khamenei, sich ziemlich offen distanziert hat von Ahmadinejad. Man muss sehen, dass Ali Khamenei hat vor 3 Jahren Ahmadinejad unterstützt. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Khamenei hat ganz deutlich gemacht in den letzten 10 Tagen, dass Ahmadinejad die Sache im Atomstreit offenbar auf die Spitze treibt.
Diese Woche war Russlands Präsident Putin in Teheran zu seinem historischen Besuch. Welchen Einfluss hat das gehabt auf die Entwicklung?
Darüber kann man nur spekulieren, aber man kann davon ausgehen, dass Putin gesagt hat, wir unterstützen euch im Atomstreit, wir liefern auch die Technologie für das Atomkraftwerk Bushehr, aber wenn ihr die ganze Geschichte auf die Spitze treibt, wenn er nicht ganz klar macht, dass es kein Atombombenprogramm gibt, dann können wir euch im Weltsicherheitsrat nicht unterstützen. Und man kann davon ausgehen, dass diese Mitteilung, wenn die wirklich so stattgefunden hat, dass die dann auch angekommen ist bei Ali Khamenei, weil sonst erklärt sich eigentlich nicht, weshalb jetzt so plötzlich diese Differenzen ans Tagelicht getreten sind.
Was bedeutet das alles für die Position von Präsident Ahmadinejad, der ja seit längerer Zeit angeschlagen ist?
Tatsächlich, die Position von Ahmadinejad ist angeschlagen. Schlimm für ihn war, dass er gezwungen war, das Benzin zu rationieren. Das hat ihm die ganze Glaubwürdigkeit genommen, dass er der Mann sei, der die Wirtschaft wieder im Griff bekommt. Und jetzt hat er auch noch seine Unterstützung vom mächtigsten Mann im Staat verspielt, weil Ali Khamenei versucht zwar immer wieder zwischen den Kräften auszugleichen, aber gleichzeitig ist und bleibt er der Mann, der das letzte Wort hat. Und diese Unterstützung hat Ahmadinejad jetzt offenbar verspielt.
Hat das unmittelbare Auswirkungen auch auf die Innenpolitik?
Wir haben im März des nächsten Jahres Parlamentswahlen und die Benzinfrage ist da latent sehr, sehr wichtig. Wenn auch die Unterstützung von ganz oben wegfällt, wird Ahmadinejad es bei den Parlamentswahlen sehr, sehr schwierig haben.
Zurück zur Atomfrage. Schon nächsten Dienstag sind Gespräche angesetzt in Rom zwischen Iran und der EU, ohne Larijani, aber mit dessen Nachfolger. Was ändert sich damit an der iranischen Position?
Die iranische Position wird kurzfristig nicht ändern. Der Nachfolger von Ali Larijani ist ein Hardliner, ist einer, der absolut das tut, was Ahmadinejad verlangt. Ich glaube, auf kurz oder lang wird die ganze Politik Irans wird sich doch ändern und es wird möglich sein, dass ein Kompromiss erreicht wird. Aber unter Ahmadinejad ist das sehr fragwürdig und die große Frage ist, ob dieser Streit nicht sich weiter zuspitzt, ob wirklich auch die Amerikaner zum Beispiel zuwarten können, irgendetwas zu unternehmen, dass man wartet, bis die Parlamentswahlen im März über die Runde gegangen sind. Und dann wird sich wahrscheinlich sehr, sehr vieles ändern in der Innenpolitik Teherans.
Die Einschätzung von Werner van Gent. Was Schweizer Schulkindern nicht einmal als Wunsch in den Sinn kommt, ist in Bulgarien Wirklichkeit. Die Lehrerinnen und Lehrer streiken und das seit 4 Wochen. Sie fordern mehr Geld für die Schulen und mehr Lohn für sich, 100% mehr Lohn. Das klingt maßlos, stößt in der Bevölkerung aber auf Verständnis, denn das Bildungssystem des neuen EU-Mitglieds Bulgarien steckt in einer tiefen Krise. Die Reportage aus Sofia von unserem Korrespondenten Walter Müller.
In den Parks der bulgarischen Hauptstadt Sofia sieht man viele Teenager. Sie schlendern an den Straßenmusikanten vorbei, führen ihre Hunde spazieren oder sitzen in den Cafés. Seit 4 Wochen schulfrei zu haben, stört sie wenig. Eine Mutter allerdings klagte in einem Privatradio, ihr Büro sei zu einem Kindergarten geworden. Die Eltern nehmen ihre Kleinkinder mit an den Arbeitsplatz. Andere Jugendliche wiederum gehen an die täglichen Demonstrationen der wütenden Lehrerschaft. Deren Forderung nach doppeltem Lohn sei mehr als berechtigt, sagt der 18-jährige Gymnasiast Evgeni.
Mit 170
Euro Durchschnittslohn könne ja niemand leben, meint Evgeni. Und eigentlich sei es erstaunlich, dass dieser veraltete Lehrplan überhaupt noch Schulabgänger hervorbringe, fährt er fort.
Auch der bulgarische Angestellten- und Industriellenverband fordert eine umgehende Reform des Bildungswesens. Ohne bessere Schulen könne Bulgariens Industrie nicht wettbewerbsfähig werden, schreibt der Verband in einem Weißbuch. Die Schulen seien katastrophal ausgestattet, sagt Französischlehrerin Aksinia Michailova am Rande der Demonstration in Sofia. Den Lehrern an ihrer Schule beispielsweise stünden keine Computer zur Verfügung. Wie eine Idiotin stehe sie nur mit der Kreide in der Hand vor ihren 18-jährigen Schülerinnen und Schülern, die zu Hause schon längst am Computer hängten, klagt sie. Sie kommen sich unglaubwürdig vor. Wegen den niedrigen Löhnen und dem tiefen Prestige des Lehrerberufes sind im bulgarischen Schuldienst kaum Männer anzutreffen. Denn ein qualifizierter Bauarbeiter verdient in Bulgarien bis zu 500 Euro. Aksinia Michailova dagegen nur 150 Euro im Monat. Sie hat zwei Kinder und ein abgeschlossenes Studium in Französisch und Literatur. Und sie kann sich keine Bücher leisten, auch nicht Fachliteratur zur Weiterbildung. Vor der Wahl stehen zu müssen, Brot für die Kinder oder dringend notwendige Fachliteratur zu kaufen, sei brutal, stellt die temperamentvolle Endvierzigerin fest. Die Mitte-Links-Regierung hat angeboten, den Durchschnittslohn schrittweise um 46% zu erhöhen. Und sie warnt, mehr würde Bulgariens Staatskasse überfordern. Auch weil sie fürchtet, dass andere Staatsangestellte ebenfalls mehr Lohn verlangen könnten. Täglich verbringen die Lehrerinnen und Lehrer ihre Zeit von 8 bis 16 Uhr in den leeren Schulhäusern. Dazu sind sie laut Gesetz auch während des Streiks verpflichtet. Lohn erhalten sie aber keinen. Die Situation sei verrückt, sagt Aksinia Michailova. Gerne würde sie unterrichten, aber sie würde sich schämen, ohne Streikergebnis wieder vor die Schüler zu treten. Derart lasse sie sich von der Regierung nicht demütigen, sagt sie kämpferisch. Die Regierung dagegen möchte die Lehrerinnen und Lehrer möglichst schnell von der Straße weghaben, denn am nächsten Wochenende sind in Bulgarien Lokalwahlen.
Der Streik an Bulgariens Schulen, Walter Müller hat berichtet. Hierzulande würden manche Leute die Bauern am liebsten vertreiben. Global gesehen hat die Landwirtschaft aber enorme Bedeutung, gerade für die ärmeren Länder. Das UNO-Millenniumsziel, die Armut und den Hunger bis ins Jahr 2015 zu halbieren, sei nur zu erreichen, wenn man die Landwirtschaft fördere, schreibt die Weltbank in ihrem neuesten Entwicklungsbericht. Jetzt soll deshalb im Zentrum ihrer Tätigkeiten die Landwirtschaft stehen. Eine wichtige Kurskorrektur. Markus Mucklin berichtet.
Die Weltbank entdeckt die Landwirtschaft neu. Wer die Armut in der Welt überwinden wolle, müsse zuallererst hier ansetzen. Denn 3/4 der Menschen, die sich mit einem Dollar pro Tag durchbringen müssen, lebten in ländlichen Regionen, stellt der Co-Autor des Weltentwicklungsberichts Derek Byerly fest. 75% of all poor people at $1 a day poverty. Die Förderung der Landwirtschaft lohne sich auch wirtschaftlich, ergänzt Derek Byerly. Sie sei wirksamer als jede andere Form der Armutsbekämpfung. Der Erfolg sei mindestens doppelt so groß im Vergleich zu den Maßnahmen in den anderen Wirtschaftssektoren. We find that growth originating in the agricultural sector has at least double the effect on poverty reduction. As growth originating in other sectors. Dieses Wachstumspotenzial der Landwirtschaft wurde in den letzten 20 Jahren sträflich vernachlässigt, von der Weltbank selber, aber nicht nur von ihr. Die afrikanischen Regierungen wendeten in den letzten Jahrzehnten nur 4% ihrer Budgetmittel für Investitionen in die Landwirtschaft auf, obschon der Sektor fast ein Drittel zum nationalen Einkommen beiträgt. Die Entwicklungsagenturen der reichen Industrienationen machten es nicht besser, stellt der Weltbank-Experte Derek Byerly fest. Development assistance to the sector has steadily declined over the last 15 to 20 years, so it's only about 4% of all donor assistance goes to the agriculture, the sector. Die Entwicklungshilfe für Landwirtschaftsprojekte nahm in den letzten 15 bis 20 Jahren stetig ab. Nur 4% der gesamten Hilfe kam der Landwirtschaft zugute, jedenfalls bis vor kurzem. Erst in jüngster Zeit änderte sich das. Die Weltbank misst der landwirtschaftlichen Förderung in den armen Ländern wieder mehr Gewicht bei. Endlich heißt es dazu von Nichtregierungsorganisationen. Sie sehen es als Chance, dass die ländliche Entwicklung wieder den Stellenwert erhält, den sie insbesondere in Afrika immer verdient hätte. Dort findet die Mehrheit der Menschen in der Landwirtschaft ihr Auskommen, sagt Liliane Schalatek von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Doch so positiv die erste Reaktion ausfällt, Liliane Schalatek äußert auch Bedenken.
Im Bericht, denke ich, werden die falschen Schlussfolgerungen gezogen. Dass also mit wachsenden Einkünften aus landwirtschaftlichen Exporten letztendlich doch auch die Ärmsten profitieren. Und ich denke mir mal, die Geschichte der letzten 20 Jahre hat gezeigt, dass das eben nicht der Fall ist.
Dass Erfolge in den Exportkulturen noch nicht bedeuteten, dass auch wirklich die Ärmsten unter der Landbevölkerung profitierten. Der Erfolg der neuen Weltbankpolitik hängt davon ab, ob Millionen Kleinbauern in den Entwicklungsländern davon profitieren können.
Die Auktionswebsite eBay hat gestern einen Brief versteigert, und zwar für einen Rekordbetrag. $2.100.000 für den Brief eines US-Senators, unterschrieben von 40 Kollegen des Hohen Hauses. Kein gewöhnlicher Brief, sondern einer, der einiges aussagt über die gegenwärtige politische Kultur in den USA, meint Kaspar Selg in Washington.
Rush Limbaugh hat ein neues Metier geschaffen. Radiomoderation und Nachrichtenvermittlung kombiniert mit politischer Hatz gegen alle Andersdenkenden. Er macht das täglich von Mittag bis 3 Uhr nachmittags mit 20 Millionen Hörerinnen und Hörern pro Woche. Limbaugh sieht sich als Vertreter der neuen Rechten, der Neocons. Er ist für den Krieg im Irak, er hält alles Gerede von Klima, Veränderung für Gequassel oder amerikanisch für Poppycock. Er wettert gegen Immigranten, gegen Schwule und gegen Drogensüchtige. Dass er selber mit Drogenmissbrauch zu kämpfen hat, ficht ihn dabei nicht an. Er nennt sich selber Notarzt der Demokratie, Amerikas Wahrheitsdetektor. Das alles meint er nur halb ironisch. Wie alles, was er sagt. Eigentlich völlig daneben, aber eben doch ernst gemeint. Auch an jenem Nachmittag, als er mit Hörern am Telefon über Soldaten sprach, die den Irakabzug fordern.
A next guy that calls here, I'm going to ask him, why should we pull? What is the imperative of pulling out? What's in it for the United States to pull out?
Den nächsten, der da wieder anruft und behauptet, wir sollen abziehen, frage er, wieso? Was liegt für uns drin, wenn wir abziehen? Ein Anrufer sprach dann davon, dass die Linken häufig irgendwelche Soldaten aus dem Nichts hervorzauberten, welche angeblich gegen den Krieg seien, aber selber gar nicht kämpften. Und Limbaugh bezeichnete die in der Folge als Pseudosoldaten.
They like to pull these soldiers to come up out of the blue and stop them in
the phony soldiers.
Pseudosoldaten. Soldaten, die den Krieg kritisieren, als Pseudosoldaten zu bezeichnen, das darf ja wohl nicht wahr sein, sagten sich die Kriegsgegner bis hinauf ins Parlament und witterten eine Möglichkeit, Rush Limbaugh und seine Radiopropagandamaschine etwas leiser zu stellen. Senator Harry Reid ging in der Session auf diese Episode ein und forderte seine Kollegen im Parlament auf, mitzuhelfen, Limbaugh in die Schranken zu weisen.
So I ask my colleagues, Democrats and Republicans alike, to join together against this irresponsible, hateful and unpatriotic attack by calling Rush Limbaugh to give our troops the apology they deserve.
Limbaugh solle sich bei der Truppe entschuldigen, verlangte Reid im Plenum und dann in einem Brief, der schließlich von 41 Senatoren unterschrieben wurde. Reid hatte nicht mit Limbaugh und dessen Ego gerechnet. Limbaugh bezeichnete Reids Intervention und den Brief als Schmutzkampagne, als Rufmord. Aber er klagte nicht, sondern er drehte die Geschichte um. Er sagte, dieser Brief sei ein sehr wertvolles Dokument für den Machtmissbrauch der Linken. Er biete ihn auf der Auktionswebseite eBay zum Kauf an. Der Ertrag gehe dann an eine Stiftung für verwundete Veteranen und er selber werde jeden Dollar, den der Brief einbringe, mit einem eigenen verdoppeln. Das war gefährlich, merkten er und seine konservativen Kollegen sehr schnell, denn auf der anderen Seite sitzen ja auch nicht nur Arme. Was, wenn George Soros 200 Millionen für den Brief bietet? Dann wären Limbaugh und sein Sender bankrott. Das geschah nicht, aber fast. Eine reiche Dame in Washington, die ihre Familienstiftung bisher fast nur für die Oper und das hiesige Symphonieorchester eingesetzt hat, machte $2.100.000 locker für den Brief. Limbaugh hielt Wort und verdoppelte $4.200.000 für die Veteranen. Limbaugh lässt sich jetzt als patriotischer Helfer der Soldaten feiern und Harry Reid, der Mehrheitsführer im Senat, versucht, den Schaden in Grenzen zu halten. Er nannte Limbaughs Aktion eben sehr konstruktiv.
Das war Kaspar Selk in Washington. Und das war das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.